SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Rainer Maria Schießler fährt mit dem Motorrad zur Beerdigung, holt Haustiere in seinen Gottesdienst und bekommt Applaus für seine Sonntagspredigt, weil er Klartext spricht. Viele Jahre kellnert er außerdem auf dem Oktoberfest. Seit mehr als 30 Jahren ist er Pfarrer in München und für seine unkonventionelle Art bekannt. Sein Buch Himmel, Herrgott, Sakrament war ein Bestseller und wurde auch verfilmt. Und heute ist er mein Gast bei SR3 aus dem Leben. Im Gepäck sein neues Buch, Ja, es ist Weihnachten, meine schönsten Geschichten zum Fest aller Feste. Und genau darüber will ich mich mit ihm unterhalten. Und für unser Gespräch ist mir Rainer Maria Schießler aus München zugeschaltet. Servus und grüß Gott, Herr Schießler.
Servus und habe die Ehre aus München. Und mein Buch Weihnachten ist auch schon Bestseller.
Ja, super, herzlichen Glückwunsch.
Es ist eine Weihnachtsfreude.
Als erfahrener Bestsellerautor freuen Sie sich, höre ich daraus immer noch.
Ja, weil das ja der Beleg dafür ist, die Leute lesen es gern. Mhm. Und du schreibst keinen Schmarrn.
Und Weihnachten, Sie sind bekennender Weihnachtsfan, wo ich mir gedacht habe, als Pfarrer ist man das wahrscheinlich vom Berufs wegen schon, ne?
Na, ich kenne einen Pfarrer, der gesagt hat, Weihnachten hat der Teufel gesehen.
Was?
Ja, weil so viel Arbeit ist.
Gut, Sie müssen erlauben Sie mir das, an Weihnachten richtig reinglotzen, ne? Da gilt's.
Will ich gar nicht sagen, weil die Arbeit findet ja weit vorher statt. Ja? Wir haben schon im Herbst begonnen, die Planung für Kindergrüßmette, Krippenspiel, für einen Poetry Slam, der Mittelpunkt in der Grüßmette sein wird und so weiter. Die anderen, die handwerklichen Arbeiten sind eingespielt. Ich habe mein Team, die schon von alleine arbeiten, und die Gottesdienste, die sind pure Erholung. Da lasse ich mich richtig fallen. Aha. In die Musik, in die Atmosphäre, in die glänzenden Augen der Kinder nachmittags, in die verheulten Augen in der Nacht bei den Erwachsenen. Mhm. Ich genieße einfach diese Zeit, wo Menschen zurückkehren in so einen paradiesischen Urzustand, und der ja der meine ist. Mhm.
Obwohl die Gottesdienste gern auch mal länger dauern, ein Weihnachten, sagen Sie?
Wenn sie gut sind, ist wie ein Fußballspiel. Da nehme ich sogar eine Verlängerung in Kauf, wenn die Jungs, die sich da unten bemühen, friere ich mir noch 120 Minuten einen ab.
Ja, gut, Weihnachten, ein Weihnachtsgottesdienst, der kann ja wirklich so toll und so spannend sein wie ein gutes Fußballspiel. Ne? Da ist alles dabei. Aber Sie haben schon gesagt, da ist das Gotteshaus Ihre Kirche voll, wobei Ihre Kirche das ganze Jahr über voll ist. Mhm. Freuen Sie sich, dass dann auch die kommen, die sonst den Rest des Jahres nicht vorbeischauen, oder sagen sie, oh, jetzt müsst ihr auch nicht kommen?
Sehr, sehr. Und ich begrüße sogar extra mit den Worten: Schön, dass ihr wieder da seid. Ihr seid der Beleg, dass wir letztes Jahr schon was Gutes abgeliefert haben. Was glaubt ihr, was euch heute droht? Und dann habe ich schon den ersten Lacher. Mhm. Und die Leute sollen kommen und sie sollen sich vom ersten Moment angenommen, aufgenommen fühlen. Da gibt es keine Schranken, keine Etikette, da gibt es kein ich bin mehr oder wichtiger wert wie du oder so, sondern es ist unser Fest. Und es gibt keine zweckfreiere Veranstaltung wie einen Gottesdienst. Zweckfrei heißt nicht zwecklos oder sinnlos, sondern zweckfrei heißt, der liebe Gott macht alles und du musst dir nichts erwirken.
Schön, dass du da bist, einfach.
Ja, genau, und das ist ja auch das Weihnachtsgeheimnis. Er ist einfach nur da. Mhm. Der Ludwig Thoma sagt es in seiner Heiligen Nacht so schön, und drin in dem Barren, in dem Stroh, da liegt das Kind. Ja, es warnt nicht, schaut nur so. So, das ist.
Ist es das auch, warum sich kaum einer dem Zauber Weihnachtens entziehen kann, selbst wenn er kein Christ ist oder nicht gläubig ist?
Ja. Nicht nur wegen dem Kind, sondern dieses Mitfühlen. Mhm. Jeder wird an diese Substanz seines Seins zurückgeführt. Nelson Mandela hat den Satz gesagt: Kein Mensch wird mit Hass im Herzen geboren. Jedes Kind ist das Reinste, was es gibt. Und darum steht das Kind im Mittelpunkt. Und darum kommt Gott nicht aus dem 3D-Drucker oder aus einer Maschine mit einem eisernen Besen. Er kommt als liebenswertes, liebenswürdiges Kind. Und so hat er eine Macht in dieser Welt. Und so erobert er die Welt. Und jeder macht damit. Und wir werden nie einen Menschen danach bemessen, welchen formalen Glauben er besitzt oder wie er diesen Glauben mit Formalien zeigt. Sondern wir nehmen den Menschen in seiner Sehnsucht nach diesem Angenommensein.
Glauben Sie, dass die Leute das noch erkennen, wenn sie zu Ihnen in den Gottesdienst kommen und auch spüren? Oder glauben Sie, sie sind einfach bloß da, weil es halt dazugehört und weil die Musik so schön ist und so festlich ist, die Kirche?
Und das ist das Schöne, dass man heute nicht mehr in die Kirche gehen muss, wenn man es das tut. Ich habe mal einen Schauspieler getroffen, wo ich weiß, der ist also kein praktizierender Christ. Dann sage ich, feierst du auch Weihnachten? Dann sagt er, ja, natürlich, ja, wir denn? Ja, Mit allem, nur ohne Gott. Das ist seine freie Entscheidung und ich freue mich, wenn er einfach einen guten Tag, gute Tage verlebt. Und die Leute, die zu uns kommen, die kommen nicht, weil sie müssen. Das ist unsere große Chance als Kirche heute. Sondern die kommen, weil wirklich ihr innerer Antrieb sie da hinführt und weil sie sagen, ich brauche genau den Moment.
Ja, das ist ja auch schön und vor allen Dingen schön, dass sie das so sehen können. Und gelingt es da auch, ja, dass vielleicht der eine oder die andere sagt, Mensch, da komme ich nächstes Jahr auch am normalen Sonntag einfach nochmal vorbei?
Ja, sicher, sicher. Ich habe viele schon getroffen, die gesagt haben, ich war mal Weihnachten da, jetzt wollte ich mal schauen, ob ihr sonst auch so gut drauf seid. Oder andere Dame hat mir mal beim Verabschieden hinten beim Eingangstor gesagt, sie sind unverschämt. Ich sage, ja, warum? Ja, ich wollte austreten. Jetzt kann ich schon wieder nicht austreten aus der Kirche. Das ist eine Bestätigung.
Für viele bedeutet Weihnachten aber nicht nur der Zauber Weihnachten, sondern auch Stress. Durch Weihnachtsfeiern im Job, Geschenke besorgen, sich einen Kopf machen über das Essen, wie der Christbaum dieses Jahr geschmückt sein soll. Wie kann man das wieder ändern, dass die Adventszeit oder auch Weihnachten nicht als Stress empfunden werden und man eben diesen Zauber, über den wir gesprochen haben, von Weihnachten wieder erleben kann?
Ja, legt die Latte tiefer, liebe Leute. Gute Weihnachtsfilme machen es vor. Das sind dann so ungeplante Begegnungen auf verschneiten Winteralm oder im Taxi oder irgendwo gestrandet mit irgendeinem Obdachlosen. Und das sind dann die berührendsten Erlebnisse. Es muss nicht perfekt sein. Und wenn ich den Blick ins Evangelium nach Lukas wage, dann merke ich, da war gar nichts perfekt. Da war Streit, da war Besatzungsmacht, da war die Herberge nicht frei, da war Kindermord, da waren Outlaws, nämlich die Hirten, da waren Leute auf der Flucht. Was ist denn da perfekt dran? Weihnachten muss kein Idyll sein. Es geht nicht um das beste, teuerste Geschenk, um den besten Braten, um die beste Musik, um die feinste Kleidung, um die coolste Stimmung. Es geht nur darum, dass wir uns gegenseitig haben und neu verschenken.
Also das ist alles. Das Zusammensein.
Nur das. Aber alles andere spielt keine Rolle. Es darf sein, absolut. Ich finde es toll, wenn das zelebriert wird. Bei uns daheim ist ja auch zelebriert worden, dass man sie. Was war das immer so ein Ärger für mich und meinen Bruder? Am Heiligabend mussten wir uns dann schön anziehen. Ja, das Christkind kommt, gell? Was wollen wir so sauber anziehen? Nix da mit schlapprigen Turnhosen da durch die Wohnung laufen. Nein, schön anziehen. Und da haben wir, ich auf der Fiedel und mein Bruder auf der Geige, was vorspielen müssen, bevor wir die Geschenke gekriegt haben. Und ganz wichtig, das Wichtigste, ein erstes Geschenk, das direkt unter dem Baum, und das war die Krippe. Mhm. Also es wurde zelebriert, die Zelebration sei ein festliches Mahl, ob am Heiligabend oder am ersten Feiertag, muss jeder selber entscheiden, wie er das möchte. Aber nicht stressen. Den Stress mache ich mir selber. Der ist keine Naturgewalt.
Ja, da kommt natürlich auch ein bisschen von außen dazu. Ne? Durch die Werbung geht ja früh los. Das sehen die natürlich auch alle perfekt aus. Weihnachten sieht perfekt aus. Nirgends brennt der Braten an oder der Baum kippt um.
Ja.
Oder jemand sagt, das ist ein blödes Geschenk. Oder die Kirche hat doch zu lange gedauert. Ne?
Ja, man kann ja früher rausgehen aus der Kirche. Also ich glaube, wir sind das geringste Problem. Nein, den Stress machen wir selber. Der Augustinus hat einen schönen Satz gesagt, tempora sumus. Wir sind die Zeit. Und das heißt, also, wenn, dann machen wir etwas draus, was es nicht sein soll. Sich ruhig Zeit lassen füreinander ist das Allerwichtigste und das schönste Geschenk. Und die Atmosphäre wahrnehmen. Ich erlebe so jetzt, ab dritten Advent, wo es auf Heiligen Abend zugeht. Wir tun das, was wir das ganze Jahr über tun, aber irgendwie bekommt es einen eigenartigen Charakter, eine besondere Würde, einen ganz besonderen Schein, wie der Ludwig Thomas sagt. Mhm. Und der überstrahlt das Ganze.
Ja, und eben diese Vorfreude auch. Ja. Sie haben Ihre Kindheitserinnerungen schon ein bisschen angesprochen. Viele verbinden mit Weihnachten Kindheitserinnerungen. Ich auch. Sie beschreiben davon und erzählen auch in Ihrem Buch davon, dass Sie unter anderem Ihren Eltern gewidmet haben. Mhm. Was für Erinnerungen haben Sie noch an Weihnachten in Ihrem Elternhaus? In München-Leim sind Sie aufgewachsen, in einer Dreizimmerwohnung, gell?
Ja, 56 Quadratmeter, 4 Menschen, 3 Zimmer. Das heißt, es funktioniert nur mit Disziplin. Mhm. Und das heißt, nur zusammenarbeiten. Jeder ist für seinen Bereich zuständig. Und da gibt es kein Oben und Unten, sondern da muss man füreinander da sein. Und wie gesagt, diese Zelebration am Weihnachten, die hat mich geprägt. Wir hatten nicht viel, aber uns fehlte gar nichts. Das heißt, wir haben mit dem, was wir haben, ein Weihnachten gefeiert, das uns eine Atmosphäre gegeben hat. Der Bischof Stecher von Innsbruck hat es einmal als die wahre Heimat bezeichnet. Ein Ort, ein Raum, der von Liebe durchweht ist. Und so wurde das ja zelebriert, dass schon Tage vorher das Wohnzimmer für uns Buben versiegelt war. Der Papa war dafür zuständig. Baum schmücken, alles herrichten, bis zum Klingeln am Heiligabend. Das war für uns immer ganz schlimm, weil der BR, der brachte da immer den Vierteiler von der Schatzinsel, aber wir hatten ja einen Fernseher. Und da wir durften nicht rein, weil der Papa ja drin war. Ja, ja. Und dann dieses Klingeln und dann reingehen und dann leuchtet der Baum. Und auf einmal ist dieser gewöhnliche Raum ist zu einem Stück Himmel geworden. Und jetzt kommt der Höhepunkt, dann kam der Hohepriester. Und das war mein Vater, dessen Religiosität ich nie wahrgenommen habe, weil er da sehr verschlossen war durch seine Kriegserfahrungen. Aber an diesem Abend liest er das Lukas-Evangelium. Und da hat es sich so in mich eingeprägt, wenn er diese Worte gesprochen hat. Ich habe da bloß so gestarrt, aber denkt, das ist schon mein Vater, oder? Mhm. Das war toll. Gell? Und dann, wie eine Welle ist dann dieser Abend dann ausgeklungen. Und wie wir dann schon größer waren und die schon Ministrant waren, ist man eine Christmette gegangen. Also es ist etwas, was ganz tief in meinem Herzen drin ist und mir Kraft gibt, glaube ich, bis zu meinem Lebensende.
Sie haben Ihren Papa angesprochen, der durch den Krieg traumatisiert war. Aber Weihnachten hat auch ihn nochmal verändert.
Es hat ihn verändert, weil er ja durch die Tatsache, dass er jetzt eine Familie hatte. Ich habe meine Mama kennengelernt, die auch ihre Familie verloren hat im Krieg. Meine Mama war 11 Jahre älter als mein Vater, war 45, als sie mich empfangen hat. Und dann zuerst kam mein Bruder, 57 und 60, dann ich. Und jetzt war das seine Verantwortung. Mhm. Ich habe bei seinem Tod, mein Vater starb an 9/11, ich habe ein Sterbbild genommen, da war ein junger Mann und hatte mich und meinen Bruder auf dem Schoß. Und seine Hände umfingen uns mit seinen langen Fingern. Und ich habe den Leuten in meiner Pfarreierzeit, schau her, das war mein Vater. Es gab nur uns für ihn. Er war in keinem Verein, er hat nicht geraucht, er hat nicht getrunken, er hat nicht Sport getrieben, gar nichts. Es gab nur uns.
Er hat, wie viele seiner Generation, Schlimmes durch den Krieg
absolut erlebt. Er war als 15- bis 17-Jähriger in diesem berühmten letzten Aufgebot. Das heißt, völlig unausgebildet, da in den Krieg geschickt zu werden. Er hat mir mal später gesagt, ich habe mich nur versteckt. Ich wollte bloß überleben. Und trotzdem, auch beim Verstecken kriegst du Leid und Mord und Totschlag mit. Und dann kommst du zurück und deine ganze Familie ist tot. Und du beginnst wirklich beim Punkt Null. Und es gab keine Traumatherapie und keine staatliche Unterstützung. Aber er hat sich hochgekämpft und er ist am Schluss Oberpostamtsdirektor gewesen und wirklich ein Beamter par excellence. Aber dieses Vaterbild, das war mir so wichtig. Darum bin ich vielleicht so ein Weihnachtsfan. Gott hat nichts anderes im Sinn, als auf diese Welt zu kommen. Der heruntergekommene Gott, meandern gerne so manche Bischöfe in den Weihnachtspredigten. Hm. Er wollte nur herunterkommen, nur um bei mir zu sein. Und das habe ich emotional über meinen Vater kennengelernt.
Sie beschreiben das auch in Ihrem Buch. Ihr Buch, das ist wie ein Adventskalender aufgebaut, wo es jeden Tag eine Geschichte gibt. Und Sie sagen, Weihnachten ist eigentlich auch eine Geschichte. Und da beschreiben Sie auch, wie wichtig es Ihren Eltern war, für Sie und Ihren Bruder, für die Familie, ein Zuhause zu schaffen, wo man sich geborgen und in Sicherheit, in Frieden fühlt.
Es gab ja nichts anderes. Welche anderen Ziele hätte es geben können, außer zu überleben, dieses Land wieder aufzubauen und seine eigene Welt wieder aufzubauen? Das heißt, Familie zu gründen. Es gab keine wirtschaftlichen Ziele oder dass man Millionär werden muss oder was, das stand gar nicht dabei. Man hat nur alles in uns investiert, dass wir in die Schule gehen, dass wir Abitur machen, dass wir Musikinstrument lernen, dass wir einen Beruf im Blick haben, dass wir anständige Menschen sind. Das war alles, was diese beiden Menschen umgetrieben hat und ohne auf uns Druck auszuüben, sondern nur um mit uns zu gehen und das ja immer auch in dem Wissen, dass Zeit vergänglich ist. Es ist erwiesen, ich habe meine Mama als Kind einmal gefragt, weil sie ja doch schon älter war als die Mütter meiner Freunde, wie alt sie denn werden möchte. Und dann hat sie gesagt, so lange, oder ich möchte so lange leben, solange du mich brauchst. So eine salomonische Weisheit, wenn du die vom Mutterleib an oder mit der Muttermilch bekommst, das ist Lebenskraft bis zum Schluss.
Mhm. Das gibt ja auch Sicherheit, ein Gefühl von Sicherheit.
Absolut.
Sie erzählen, wir haben schon gesagt, Geschichten, auch persönliche Geschichten und Erinnerungen an Ihr Weihnachten in Ihrer Kindheit. Zum Beispiel auch die Geschichte, wie Sie da als Kleiner immer am Küchenfenster gesessen haben. Ein kleines Küchenfenster, wo Sie gerade so reingepasst haben als Junge. Ja. Und unten hat der Holzofen Wärme gespendet. Das war für Sie oder ist bis heute für Sie so eine schöne Erinnerung an den Advent und die Vorweihnachtszeit.
Ich bin noch einmal in meine Wohnung, wo ich aufgewachsen bin, reingekommen. Die ist jetzt Eigentumswohnung und verkauft. Und ich habe gefragt, ob ich in die Küche da reingehen darf. Und bin da rein. Und dieses Fenster gibt es immer noch. In dem Fenster da, ich meine, da hat vielleicht der Oberarm noch Platz. Keine Ahnung. Das ist eine ganz eine kleine Luke eigentlich, so wie man früher halt gebaut hat. Eine Küche braucht kein Panoramafenster. Aber ich als Kind habe da reingepasst. Und wenn man dann im Winter, es hat halt alles zum Winter gepasst, wenn man dann den Holzofen knistern hat hören können, das war die erste Wärmequelle in der Wohnung, weil es gab noch keine Zentralheizung. Und dann ist man in die Küche, aus dem warmen Bett raus, in die warme Küche und dann in dieses Fenster rein. Und raus war die dunkle Nacht, die ja Angst macht, die ja eigentlich nicht gut tut. Aber in dieser Luke drin habe ich wie aus einer Arche hinaus auf das Weltmeer geschaut und bin von innen heraus gewärmt worden. Und dieses Holzknistern war sozusagen das akustische Signal, du bist sicher, dir passiert hier nichts. Und das verbinde ich heute auch mit Advent und Weihnachten.
Also diese warme und wohlige Stimmung.
Ja. Auch und ich habe schon Briefe gekriegt von Lesern, die genau diese Geschichte erzählt haben von sich.
Auch erlebt haben.
Wir hatten auch so einen Ofen. Und das war auch unsere morgendliche Adventstimmung. Bevor wir überhaupt ein Adventkalender aufgemacht haben, zuerst in dieses Fenster rein, nach draußen geschaut und die Sicherheit von innen wahrgenommen.
Und auf diesem Ofen und in diesem Ofen wurden natürlich auch Plätzchen gebacken, aha, die für Sie damals wie heute zu Weihnachten dazugehören.
Was für eine Kunst, was diese Frauen damals beherrscht, mit einem Holzofen zu kochen und zu backen, ohne dass das Zeug verbrennt. Das hat meine Mutter beherrscht.
Absolut.
Also, ja. Eine unglaublich schmackhafte, unglaublich tolle Frau. Meine Mutter hat eine Hauswirtschaftsmeisterin gelernt, also die war da echt Profi. Und da gibt es eine schöne Geschichte beim Plätzchenbacken. Ich war ein kleiner Puppe, ich war so erschöpft, ich bin über den Plätzchen eingeschlafen.
Oder zu viel Genasch gehabt.
Ja, aber wichtig war auch wieder diese Plätzchen. Das war schon wieder religiöse Erziehung. Der Prophet sagt, wenn der Messias kommt, werden die Flüsse Milch und Honig feuern. Dann werden wir Lebzeiten essen. Darum gibt es ja Lebkuchen wegen diesem Honig. Darum machen wir Plätzchen. Aber erst, wenn er kommt. Wir bekamen diese Plätzchen erst am Heiligabend.
Vorher waren sie tabu, ne?
Ja, da haben wir nur die Schüsseln ausschlecken dürfen. Also über den Teig haben wir schon mal vorahnen können, wie die Kokosmakronen dann schmecken werden.
Wie gut sie schmecken. Und umso besser haben sie wahrscheinlich dann an Heiligabend geschmeckt, als die Dose geöffnet werden durfte.
Vor allem, sie waren so wertvoll. Sie waren wie kleine Goldklumpen. Vor allem, weil man mit beteiligt war bei der Produktion.
Wir haben viel über Bräuche gesprochen, die zu Weihnachten dazugehören. Die Krippe, für viele auch Plätze, natürlich der Baum. Welcher Brauch darf für Sie an Weihnachten nicht fehlen?
Also wie gesagt, die Krippe war das Wichtigste. Direkt unter Baum, das wichtigste Geschenk. Und die Krippe ist uns erklärt worden. Uns ist als Kinder schon erklärt worden, warum in dieser Krippe neben Maria und Josef und dem Kind der Ochsen und der Esel sind. Ja, weil doch der Jesaja sagt, Israel, hör zu, Ochsen und Esel erkennen ihren Herrn, du aber erkennst ihn nicht. Und dann hat man uns Bilder gezeigt, zu so alten Büchern von Krippendarstellungen, da haben Ochsen und Esel ein direktes Menschengesicht. Das heißt, es war die Kritik des Propheten an Israel, dass sie Gott nicht erkennen, der doch da ist, den Jahwe. Und wir, wenn wir Weihnachten feiern, wir tun es, weil wir ihn in diesem Kind erkennen. Und die Krippe war der vorher natürlich leer, aber dann der Papa dann das Kind in die Krippe am Heiligabend reingelegt und jetzt ist die Krippe fast vollständig, hat er immer gesagt. Und dann hat er noch eine Krippe einen Stein hingelegt. Und der Stein ist da notwendig, weil er ist der älteste Zeuge der Weihnacht.
Und dann später, klar, die drei heiligen Könige.
Ja, da bin ich erst später damit in Berührung gekommen, als ich Ministrant geworden bin, als ich dann mit den Sternsingern unterwegs war. In meiner Kindheit selber haben wir sie bei uns im Viertel leider nicht erlebt. Und darum ist es mir heute so wichtig, dass solche Bräuche, auch wenn wir jetzt nicht mehr so viele Kinder vielleicht zur Hand haben, die da mitmachen, aber dass die ja nicht wegfallen. Das ist ganz wichtig. Und ich sage es meinen Kindern auch immer, die werden ja nie erfahren, wenn sie zum Geldsammeln gehen für die Sternsinger-Aktion, wie viel sie gesammelt haben, weil ich gesagt, das ist völlig unwichtig. Wichtig ist, dass ihr Menschen besucht. Und ihr glaubt gar nicht, wie die sich freuen, wenn ihr vor deren Türe steht.
Absolut. Ja. Ich war auch Sternsinger und es ist wirklich schön, wenn man da bei den Leuten als Sternsinger dann quasi zu Besuch sein darf.
Und ihr habt eine ganz besondere Botschaft und die kommt nicht von euch, sondern die kommt durch euch. Mhm. Nämlich die Botschaft, dass ein anderer zu uns allen gekommen ist. Wann kann man schon sowas den Menschen sagen? Normal muss man sich in der Welt hinstellen, muss man Leistungen produzieren oder man muss Fehler eingestehen. Sage ich, heute dürft ihr ganz was anderes erzählen. Und das ist eine Sprache, die habe ich gelernt von klein auf, und die zündet auch bei diesen Kindern. Mit Begeisterung rennen die da 3 Tage durch das Viertel.
Welche Rolle haben zum Beispiel auch Geschenke in ihrer Kindheit gespielt? Oder wenn Sie an Weihnachten denken, welche Rolle spielen die da?
Also, man hat es uns erklärt, Geschenk gehört eingepackt. Warum? Denn Maria wickelte ihr Kind in Windeln, weil in der Herberge kein Platz war. Ein Geschenk ist Liebe in Windeln gewickelt. Das heißt also, der Überraschungseffekt muss da sein. Ein Geschenk ist kein Tauschgeschäft. Ein Geschenk ist keine Bezahlung. Ein Geschenk ist das, was mir ungeschuldet anvertraut wird, so wie den Hirten des Kindes. Man hat ihnen gesagt, ihr findet den Heiland, wann sie es gefunden, ein Baby. Und dieses Baby hat alle in den Bann genommen. Und davon zeugt dieses Geschenk. Wir bekamen, ich weiß gar nicht, viel oder wenig. Es war keine Materialschlacht.
An was erinnern Sie sich für ein Geschenk?
An ein Dreirad. Mit dem bin ich da sogar bis aufs Klo gefahren. Das war das Höchste. Ja, die erste mobile Grenze überwunden mit einem Dreirad. Das war cool.
Ja. Heute sagen ja viele, oh, Weihnachten, das sind so richtige Geschenkorgien. Ja. Die Kleinen, die kriegen so viel, oder auch die Größeren. Wie erleben Sie das?
Ja, ich erlebe es wenig, weil ich an einem Heiligabend natürlich nicht...
Haben Sie zu tun?
Ja, nein, ich würde es auch nicht tun. Also selbst wenn ich Zeit habe, gehe ich nicht als 5. Radl in der Familie. Aber ich weiß, dass es so ist aus Erzählungen anderer, wenn Großeltern von Enkeln erzählen und dass sie überhäuft worden sind mit Geschenken. Ich vergönne es ja jedem Kind. Ich kriege es manche schon beim Nikolaus mit, dass sie überhäuft werden. Aber das ist falsch. Richtig ist, ein Geschenk ist Liebe. Und das soll das Kind spüren. Und es muss, vielleicht ist es wirklich ein Wunsch, der unerwartet erfüllt wird. Aber dann zündet so ein Geschenk richtig.
Sie beschreiben oder Sie erzählen in Ihrem Buch auch von dem ein oder anderen Weihnachtswunder, was Sie erlebt haben. Weihnachten hält auch heute noch Wunder bereit. Sagen Sie, welche?
Ja, allein dadurch, dass Menschen wieder miteinander reden. Das ist nicht das größte Wunder, das es überhaupt gibt. Mein Wunder war, das im Buch beschreibe, dass ich zu einer Krankensalbung ins Krankenhaus gerufen wurde und einer alten Dame, weit über 90, die letzte Ölung gegeben habe. Und ich stehe da und ich denke mir, ich kenne den Menschen, ich kenne den, Und herausgestellt hat sich, dass das meine Kommunion Religionslehrerin war. Das heißt, die mir vor 60 Jahren oder was, hat die mich auf die Kommunion vorbereitet. Und die hat mir erklärt, wie wichtig die Hände sind für jedes Sakrament. Aber gerade bei der Kommunion, weil da drin hat der liebe Gott sogar Platz. Und jetzt darf ich mit dieser meiner Hand sie salben, sie ihr die Hand auflegen, sie segnen. Und vielleicht ist meine Hand das Letzte, was sie spürt in dieser Welt. Und ich gehe dann raus, völlig bewegt von dieser Begegnung. Sie hat nur die Augen aufgemacht. Sie hat mir nur noch gesagt, alles ist Dankbarkeit. Und draußen stehen ein paar junge Ärzte, ich habe nur die Stola umgehabt. Und dann sagt, dann erzähle ich denen gleich, was mir gerade passiert ist. Und dann sagt einer der jungen Ärzte, ja und, wundert sie das? Es ist Weihnachten. Wann sollen Wunder passieren, wenn nicht jetzt?
Das ist doch schön, oder? Ja, das ist schön. Waren Sie da auch als Pfarrer überrascht über das Wunder?
Oder? Absolut. Ja, ich lasse mich jeden Tag überraschen. Darum liebe ich ja diesen Beruf. Es gibt eigentlich keinen Tag, wo ich nicht irgendwas erlebe, mit was ich nicht gerechnet habe. Also ich kann auch jeden Tag nur morgens und abends am lieben Gott danken, dass er mich genau da hingestellt hat, weil also erfüllter könnte ich gar nicht leben.
Sie haben schon gesagt, die Vorbereitungen für Weihnachten beginnen bei Ihnen früh im Herbst schon. Hm. Haben Sie auch schon Ihre Predigt fertig?
Alles.
Und wie oft haben Sie so umgeschrieben?
Nein, alles. Ich habe mir das mal dieses Jahr hingesetzt und habe mit Jugendlichen, wie gesagt, eine Poetry Slam entwickelt zum Thema Träume werden wahr. Und im Mittelpunkt steht unser Lebkuchen, unser Lebzeiten und die Aussage des Propheten, die Flüsse werden Milch und Honig führen. Und bei uns kriegt jeder am Ende der Christmette ein ganz kleines Glas Honig. Und auf dem steht also das Motto drauf, die Flüsse werden Milch und Honig führen, der Messias ist da. Und das werden wir alles in der Predigt vorstellen. Jugendliche werden den Poetry Slam vortragen, sie werden Musik dazu machen und ich werde das Ganze dann abrunden dürfen.
Es gab in der Vergangenheit, wenn es richtig ist, auch schon mal Sekt in der Christmette.
Ja, ich weiß gar nicht, ob sie es heuer machen. Es kommt immer darauf an, ich gestalte es nicht, sondern es kam von meinen Jugendlichen. Die haben halt gesagt, Mensch, nach der Mette, das ist immer so ein Loch, in das man da reinfällt. Kommst nach Hause, kannst noch vielleicht irgendeinen Actionfilm anschauen oder was. Aber fortgehen kannst du auch nicht, wer hat schon auf am Heiligabend. Und könnte man nicht wo zusammenbleiben. Da habe ich gesagt, ja, Pfarrheim ist ja da, kennt ihr bei mir, meine Wohnung, mir ist das wurscht. Und ja, weil wir waren mehrere. Und dann sind auf die Idee gekommen, wir könnten ja in der Kirche feiern. Es ist doch eigentlich eine Geburtstagsparty.
Ich wollte gerade sagen.
Ja, und dann ist das entstanden. Aber das hängt immer davon ab, wie viele überhaupt von denen, die sind jetzt ganz verstreut schon in ganz Europa, die das erfunden haben, wie viele dann da sind und sich dann dessen annehmen und Besorgungen machen und so. Aber wenn, dann bleibe ich da schon auf ein Bierli da. Und ich gehe nur früher, weil ich muss am nächsten Tag arbeiten.
Sie haben uns schon verraten, Sie waren Ministrant, später dann auch als Sternsinger unterwegs in Ihrer Gemeinde, dann auch Jugendgruppenleiter und haben schon mit 15 Jahren angeblich gewusst, dass Sie Priester werden wollen. Warum?
Ich war und ich hatte einfach nur Glück. Ich muss es ja immer wieder sagen, ich hatte immer eine Kirche erlebt, die mir Heimat war, die mit offenen Armen mich aufgenommen hat. Zuerst zu Hause die ersten 10 Jahre, dann mit 10 Jahren der Ministrant geworden, dann in der Pfarrei München-Laim, in der Pfarrei 12 Apostel. Ich habe nur engagierte Laien und Geistliche erlebt, die Kirche gelebt haben. Da ging es nicht um Fragen wie Macht oder Stellung oder Frauenpriestertum oder Zölibat, sondern wir lebten eine Kirche, wo wir wussten, die Kirche wird das alles regeln. Wir sind eine Kirche mit offenen Armen und wir werden uns verändern. Die Wahrheit liegt immer in der Veränderung und wir tun jetzt unseren Job hier. Und na, da bist du auch gewürdigt worden. Man hat dich gelobt, man hat gesagt, Mensch, das kannst du, das ist gut. Mir hat nie einer von meiner Umgebung gefragt, du kannst doch Priester werden. Nie. Nee, auf gar keinen Fall, sondern ich habe mich ja selber sozusagen, wenn man Borisch sagt, angewandt und habe gemerkt, das gefällt mir. Das ist wie bei einem Sportler, da machst du aus deiner Leidenschaft einen Beruf. Und darum wusste ich mit 15, da gehöre ich hin, das ist meins.
Was haben Ihre Eltern, Ihre Familie gesagt, als Sie das erzählt haben? Klar, wir haben schon rausgehört, der Glauben hat eine Rolle in Ihrem Elternhaus gespielt, aber wie fanden Sie Ihren Berufswunsch?
Ich hätte sagen können, wäre Metzger, das war dieselbe Reaktion gewesen, das ist mein Beruf. Dadurch, dass mit einem Studium verbunden war, hat mein Vater mir und meinem Bruder gesagt, er wird uns im Studium unterstützen, aber nicht, wenn wir wechseln. Dafür hätte er kein Verständnis. Bei mir hat er dann aber gesagt, würde er Ausnahme machen, weil mein Studium ist ja mit der Lebensweise verbunden. Was mache ich, wenn ich jetzt dann doch heiraten will und dann kannst du mit dem Studium nicht viel anfangen. Da würde er dann also anderweitig unterstützen. Da habe ich gesagt, nein Papa, reg dich ab, weil wenn ich das nicht mache, dann geht es zur Polizei. Und dann war der Fall auch schon erledigt. Meine Mama war da ganz marianisch. Sie bewahrte alles im Herzen. Und das war's. Sie hat geschwiegen, sie hat es nie nach außen getragen. Sie hätte nie gesagt, wie stolz sie ist, dass ihr Sohn Priester wird. Nein, sie hat es nur mit ihrem Gebet begleitet.
Und warum Polizist, wenn es nicht der Priester geworden wäre?
Ja, das war meine zweite Leidenschaft gewesen. Konkreter noch Polizei-Hubschrauberpilot. Das war es gewesen. Ja, aber nicht jetzt als alternativer Traumberuf, sondern ich wusste nicht, was ich sonst studieren sollte. Mein Vater hätte mich gerne in die Juristerei reingesteckt, aber ich glaube, ich hätte dafür noch nicht den Horizont gehabt. Später hätte ihn vielleicht dann selber gefunden. Aber ich wüsste nicht, was, ob Medizin oder keine Ahnung, was man studieren kann. Ich hätte mich nirgendwo aufgehoben gefühlt.
Weil Sie Ihren Vater und das Zölibat angesprochen haben, war das für Sie nie was Sie abgehalten hat oder wo Sie gedacht haben?
Nein, aber zwar deswegen, weil es einfach eine, müssen wir sagen, ein Akt der Berufung war. Wenn ich gespürt hätte, na, ich möchte eine Familie gründen, dann wäre ich halt einfach einen anderen Weg gegangen. Ich habe auch nie das als Gegensatz empfunden. Ich habe nie Menschen um mich herum gehabt, die gesagt haben, ja, die Kirche verlangt das jetzt von dir, dann darfst du halt keine Familie haben. Nein, ich habe das als Bereicherung empfunden. Ich habe es als Angebot empfunden. Ich habe Priester, Kapläne um mich herum gehabt, die mir das Gefühl vermittelt haben, die Kirche macht dir diesen Weg möglich, dass du mit deiner ganzen Existenz, also schon nahezu körperlich, hergehst und Zeugnis ablegst für deinen Glauben. Das ist keine Leistung. Und ich habe Priester gehabt, die mir gesagt haben, und ganz wichtig auf dem Weg, es muss dir gefallen. Es muss dir dabei gut gehen. Du tust es damit, weil es dir gefällt. Du tust es nicht, weil es einem Papst, einem Bischof oder sonst jemandem gefällt oder einer Gemeinde, sondern du willst es. Du willst diesen außergewöhnlichen Weg gehen und er ist außergewöhnlich, ohne Zweifel.
Später haben Sie aber trotzdem öffentlich gemacht, dass Sie seit über 25 Jahren mit einer Frau zusammenleben, sag ich mal in Anführungszeichen. Wie ist das möglich, ohne Ärger eben mit Ihren Chefs, dem Bischof und dem Papst zu kommen? Und wie passt das mit dem Zölibat zusammen?
Weil das kein Gegensatz ist, weil wir nicht Ehe spielen. Weil wir Menschen sind, die füreinander berufen sind. Und wenn ich diesen Menschen nicht hätte, ich weiß gar nicht, ob ich die Kraft gehabt hätte, in vielen Situationen überhaupt weiterzutun. Weil für mich die Entscheidung zur Ehelosigkeit nie die Aufgabe war, mich der Liebe zu enthalten. Ich habe gewusst, ich bin ja so ein emotionaler Typ, ich werde mich in so viele Menschen und in so vieles verlieben. Und natürlich wird es da einen Menschen dann geben, den du dich in besonderer Weise hingezogen fühlst. Und mit dem lebe ich dann mein Leben. Das heißt, das große Glück war ja, so einen Menschen zu finden, der das mit dir teilt.
Was heißt das? Sie leben Ihr Leben, wenn ich das fragen darf?
Ich darf ganz normal als Priester weiterleben. Wir müssen niemandem irgendwas vorspielen. Wir werden aber auch niemanden zum Anstoß. Aber jeder weiß, dass wir beide Lebensmenschen sind, ein Lebenspaar sind. Ich weiß gar nicht, wie man den richtigen Begriff dafür finden soll.
Füreinander da sind.
Ja, und zwar bis zum letzten Moment. Das wissen wir. Und das ist seit 30 Jahren. Also Moment einmal, wir leben schon länger zusammen wie so manches Ehepaar.
Sie haben auch offen damals über die Einsamkeit gesprochen, die Priester erleben. Wie groß ist dieses Problem oder auch die Einsamkeit für Priester?
Ganz groß, ganz groß. Und vor der hatte ich Angst. Und darum bin ich ja froh, dass ich hier meinen Hafen, meine Heimat gefunden habe, dass ich nie einsam war, dass ich nie allein gelassen wurde, dass ich immer mich in eine Gemeinschaft wiederfinden konnte. Und ich glaube, da denken wir heute um, wenn wir über neue Wege in der Kirche reden, dass verheiratete Männer Priester sind. Der größte Pfarrhof macht dich glücklich, wenn du der Lord da drin hockst.
Weil man einfach abends, wenn man heimkommt, wenn keiner da ist, dem man das Herz ausschütten kann und vom Tag erzählen kann.
Oder einfach nur eine Lebensgemeinschaft leben. Miteinander frühstücken, was magst du heute, wie schaut es heute aus? Sich beschenken an Weihnachten, miteinander in Urlaub fahren, Dinge zu erleben, einen gemeinsamen Freundeskreis. Ich habe mich nicht dazu entschlossen, mich irgendwo in der Erdhülle zu verkriechen, sondern ich habe mich dazu entschlossen, mit meiner ganzen körperlichen Existenz sogar ein Zeugnis für Gott abzugeben. Und das kann ich auch und gerade in einer Lebensgemeinschaft mit einem anderen Menschen.
Sie sagen ja auch, das Zölibat sollte freiwillig sein. Wie kam Ihre Entscheidung, die Sie das Zölibat weiterleben?
Freiwillig.
Freiwillig.
Ja, natürlich freiwillig. Ich bin ja nicht gezwungen worden, weil dann war es ja ungültig.
Ja. Aber wie kam das bei Ihrer Kirche auch beim Bischof und bei Ihren Kollegen an, so wie Sie leben und vor allen Dingen, wenn Sie auch sagen, das Zölibat sollte freiwillig sein?
Da bin ich, glaube ich, einer unter einer Heerschar von Priestern, die das sagen, und Bischöfen mittlerweile. Freiwillig ist es ja, wir haben es ja auch freiwillig gewählt. Nur was Kirche machen muss, sie muss einen weiteren Weg anbieten, vor allem, weil wir es heute ja nicht mehr vermitteln können. Warum soll denn ein verliebter Mann, ein verheirateter Mann, ein Vater von Kindern nicht genauso ein guter Verkündiger des Evangeliums und Spender der Sakramente sein? Es gibt keinen Grund, hier zu sagen, der könnte das nicht. Das ist falsch.
Sie sind 1987 in Freising dann zum Priester geweiht worden und sind seit über 30 Jahren Pfarrer in St. Maximilian in München. Sie sind bekannt dafür, das haben wir jetzt auch in unserem Gespräch schon gemerkt, auf unkonventionelle Weise die Kirche wieder ins Blickfeld der Menschen zu bringen. Sie feiern Gottesdienst mit Schafen, segnen Autos, Motorräder, predigen nicht von der Kanzel, sondern gehen ins Mittelschiff mitten in ihre Gemeinde und sie sprechen Klartext, auch wenn es um heikle Themen geht. Und sie hatten ja auch eine eigene Talkshow bei den Kollegen des Bayerischen Rundfunks und produzieren seit 4 Jahren mit dem Münchner Kirchenradio den Podcast Schießlers Woche. Hier spricht der Pfarrer. Was treibt Sie bei all dem nach all den Jahren noch so an?
Also das sind lauter Dinge, mit denen man an mich herantritt. Ich habe nie angerufen beim BR, möchte eine Talkshow oder bei Michaels Bund, ich mag einen Podcast. Die kommen mit ihren Ideen und wenn die mir gefallen, dann setze ich sie gerne mit ihnen um, weil alles, was wir hier tun, ist gelebte Verkündigung. Ich werde mich, und das war mir vom Anfang an klar, nie auf die liturgische Gottesdienstform reduzieren lassen als Priester. Ich bin Priester in jedem Moment. Ob ich jetzt einen einzelnen Menschen besuche am Krankenbett oder ob ich hier in einem Studio sitze und mit Journalisten eine Talkrunde mache oder ob ich einen Podcast mache. Alles ist Verkündigung. Ich wäre blöd, würde ich diese Chance nicht nützen, über meinen Glauben zu reden, über unseren Herrgott zu reden und über die Hoffnung zu reden, die uns alle Menschen verbindet und trägt und nicht vertröstet.
Wie war die Reaktion auf all die Dinge, die Sie ja anders gemacht haben als vielleicht andere Pfarrer?
Also gewöhnlich habe ich gar keine Reaktion gekriegt. Wenn Irritationen entstanden, nehmen wir zum Beispiel die Viecherlmess, die wir jetzt schon seit über 10 Jahren haben, die darin sich unterscheidet. Wir haben ja viele Gottesdienste mit Tieren, nehmen wir Leonardi-Ritt, Georgi-Ritt und so, wo Tiere vorkommen. Aber das ist ein Gottesdienst, wo die Tiere mitgebracht werden in die Kirche, was bei uns übrigens auch jeden Sonntag überhaupt kein Thema ist, wenn jemand seinen Hund mitnimmt. Und dass wir das zum Thema gemacht haben, das Thema Schöpfung. Da war natürlich durch die Bilder eine gewisse Irritation da und haben gesagt, da schau her, jetzt meint er, dass er die Leute nicht mehr erreicht, jetzt braucht er Viecher. Da muss man halt ein bisschen Aufklärung betreiben, aber nur, wenn man anständig gefragt wird. Und dann bin ich ja gerne bereit, Reden an zu stehen. Genauso wie mit unserem Faschingsgottesdienst immer Anfang der Saison im Januar, also nach Weihnachten. Und da kommen 60 Prinzenpaare. Da geht's zu in der Kirche. Boah, ist mega. Gestern hatten die bei uns ein Konzert und das hab ich nochmal darauf hingewiesen, wir ziehen alle an einem Strang, den Menschen Erlösung zu zeigen. Wir mit unserer Botschaft, ihr mit euren Faschingsbräuchen. Natürlich waren da viele da, die gesagt haben, da schau her, jetzt wird er dann statt Kommunion Leberkassemen verteilen oder was. Worauf ich gesagt habe, da wird sich so mancher freuen. Gell? Aber das werden wir nicht tun. Vor allem möchte ich mich nicht auf dieses Niveau runterziehen lassen. Niemand von uns denkt daran, diesen Raum zu entehren oder zu entwürdigen. Das sind alles Menschen, die aus ihrem Glauben ihre Hoffnung leben.
Wobei, wenn es richtig ist, Sie aus dem Seitenschiff auch schon mal eine Gaststätte gemacht haben in Ihrer Kirche.
Na, haben wir immer, weil mein Pfarrheim ist immer Feuerschutzpolizei, tauglich und so weiter. Und wir haben da eine Blackbox, das ist eine Bar, eine vierseitige gebaut. Und da gibt es jetzt immer Advent, immer den Glühwein bei den Konzerten oder so, oder mal nach dem Engelamt oder nach dem Sonntagsgottesdienst. Da gibt es Frühschoppen, da gibt es alles. Also in diesem Seitenschiff finden dann Versammlungen statt, da finden Konzerte statt und alles Mögliche. Kirche ist Lebensraum, das ist unsere Philosophie. In die Kirche gehen nicht nur rein, um ein paar fromme Gebete abzusetzen, die auch, und das tun wir ja. Wir feiern vor der Eucharistie. Und das musst du mal erleben, ein Faschingsgottesdienst, wenn die ganzen geschmückten Prinzenpaare, wenn die innehalten beim Gebet. Und dann kommt die Fanfare am Schluss. Das ist ein Traum. Traum von Leben.
Glauben Sie, dass das mit ein Grund ist, dass Ihre Kirche voller ist als andere im Land und in der Republik?
Ja, ich kann nur sagen, Freunde, probiert es bei euch aus. Ihr werdet merken, ihr stoßt offene Türen auf. Die Leute, die rennen euch ein, wenn ihr A, redet, dass man euch versteht, und B, eine Atmosphäre schafft, in der sie sich wohlfühlen und zu Hause sind.
Immer mehr Menschen haben in den letzten Jahren die katholische Kirche verlassen, wegen der Missbrauchsfälle, aber nicht nur, sondern auch, weil sie sich ja vielleicht nicht mehr zu Hause gefühlt haben in ihrer Kirche. Wie ist es für Sie, wenn Menschen, Gläubige, auch aus Ihrer Gemeinde die Kirche verlassen, austreten?
Jeder ist ein Verlust und jeder tut mir weh und jedem renne ich nach und schreibe 1, 2, 3 Briefe und ermahne auch, dass ich sage, Mensch, reden wir halt miteinander. Man geht doch nicht einfach so aus dem Zimmer raus und lässt den anderen stehen und zurück. Und das bin ja nicht bloß ich, das sind ja wir alle. Aber vor allem erinnere ich daran, wie sind wir denn in die Kirche reingekommen? Wir sind ja kein Verein, wo man sich mehr einträgt und wenn der Verein 5-mal verliert, dann tritt er wieder aus. Sondern wir sind eine Gemeinschaft, in die wir hineinkamen, weil andere, unsere Eltern, darum gebeten haben. Die erste Frage bei der Taufe an die Eltern ist, was erbittet ihr für euer Kind? Diese Frage, die bringt mich jetzt mal noch zum inneren Beben. Weil meine Eltern, die so viel Grund gehabt hätten, sie haben die Nazikirche erlebt, sich von der Kirche abzuwenden, bitten darum, dass ihre Kinder, die sie so spät nur bekommen haben, auch Teil dieser Kirche sein dürfen.
Können Sie damit Leute wieder dazu bewegen, dass sie sagen, ja, ich bleib?
Ja, kann ich. Ich kriege auch viele zurück und sage immer wieder, das ist meine Lebensversicherung, weil wir sehr viele Kircheneintritte haben, weil die Leute da oben dann in den Schaltzentralen sehen, also alles macht dann doch nicht falsch. Mhm. Und er bietet ja doch den Menschen was an und sie kommen ja doch.
Sie reden nicht nur in Ihrem Predigten Klartext, Sie kritisieren auch offen Ihre Kirche. Was stört Sie an Ihrer Kirche? Wo kommen Sie mit Ihrer Kirche in Konflikt?
Es gibt so ein schönes Bild, das hängt bei mir im Büro. Da sieht man einen Bischof, der rennt in voller Montur mit Stab und Mitra im Bahnhof rein und der Zug fährt raus. Und dann fragt der Schaffner den Bischof, Eminenz, haben Sie einen Zug versäumt? Sagt er, nein, ich glaube verscheucht. Und das ist das, was mich stört. Diese Unbeweglichkeit, diese Starre. Jetzt wieder bei dieser Weltsynode. Weißt du, da wird berichtet und berichtet. Und ich denke mir nur, Jungs, macht euch locker und kommt zu Potte. Wir müssen jetzt entscheiden, wir müssen jetzt was tun. Und trau doch den Menschen da draußen was zu. Trau doch den Gemeinden was zu. Trau den Männern und Frauen was zu. Und klagt nicht immer nur über den Mangel der Berufungen. Und schaut euch lieber mal rechts und links um, wie viele Berufene da schon längst beratstünden. Traut euch was. Stellt euch auf. Nochmal, Wahrheit ist Veränderung. Wenn wir heute noch eine Kirche wären wie vor 500 Jahren, dann wären wir nicht mehr da.
Ich habe den lieben Gott in manchen Kneipen besser kennengelernt als in manchem Bibelkreis, haben Sie einmal gesagt. Ist das mit ein Grund, warum Sie viele Jahre als Bedienung auf dem Oktoberfest gearbeitet haben?
Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe eigentlich ein gestörtes Verhältnis zum Oktoberfest gehabt. Weil wir waren eine sehr sparsame Familie. Wenn man mit uns aufs Oktoberfest gegangen ist als Kinder, dann war immer der letzte Satz, wenn wir gerade in die Achterbahn neigen wollten vom Papa. Aber du weißt schon, gell, 5 Mark für eine Fahrt. Das ist in 2 Minuten vorbei, das ist ein ausgeschmissenes Geld. Ja. Und dann sind wir immer geiziger geworden. Dann bin ich Obermännisch dran gewesen, da war ich mit meinen Kindern draußen, dann habe ich die wieder verloren, ich war mehr am Fundamt gestanden als irgendwo anders. Und dann erst so beim Taxifahren habe ich die Wiesn so von der, als wäre ein Student, als ich Taxi gefahren bin, habe ich so am Rande her miterlebt. Und ich war nie der Typ, der auf der Wiesn, auf den Bierbänken steht und rumtanzt und so. Es war Zufallsbegegnung. Ich habe mich immer schon für Arbeit der Seelsorge interessiert. Ich habe sogar mein Diplomarbeit darüber geschrieben. Und ich bin bei einer Festivität dem Herrn Schottenhamel vorgestellt worden, dem Wiesnwirt. Und ich habe ihn nur gefragt, mit Schottenhamel kehrt er noch das Zeit? Dann sagt er ja. Dann sage ich, kann ich da arbeiten? Manchmal ist die Goschen schneller wie das Hirn. Und dann sagt er aber eine ja. Dann habe ich gewusst, jetzt muss ich da raus. Und dann war ich da draußen und habe mich das schon fasziniert. Mhm. Dieses ganze System, wie das funktioniert. Aber dann natürlich auch die Begegnung mit den Menschen und zu dem Zitat mit der Kneipe und dem Bibelkreis. Weil der Bibelkreis, der ist halt gefährlich, weil da geht so viel nach Formeln und nach Sprüchen und nach Querverweisen und so. Aber mei, an so einem Biertisch, da ist schnell was geredet. Und ich habe so manche Offenheit am Biertisch erlebt, die habe ich mir im Beichtstuhl erst einmal erfragen müssen.
Was haben Sie da alles gehört und was haben Sie auch erlebt vor allen Dingen?
Alles, alles. Und dafür bin ich ja so furchtbar dankbar, dass Menschen ihre Freude gezeigt haben, dass sie hier an diesem Ort Kirche treffen, womit sie ja gar nicht gerechnet haben. Gell?
Haben Sie sich geoutet auch? Haben sich ja zu erkennen gegeben?
Na, es hat jeder gewusst, dass ich da arbeite, aber ich hatte ein schönes Schild an meinem Revier dort, nämlich Christlicher Bierexpress. Und auf der anderen Seite stand so ein kleines Herzerl, Berufssingle.
Und da haben die Leute natürlich nachgefragt.
Ja, absolut, ja, was heißt denn das? Gell? Und dann haben wir natürlich darüber geredet und dann hat es herumgesprochen, dass sie ihr Pfarrer bedient. Und es war am Wiesnwirt sehr wichtig, die ganzen 10 Jahre, weil er sagt, kein Zelt hat so einen Mann. Gell?
Das eine ist natürlich zu sehen, wie ausgelassen und fröhlich die Leute feiern, aber sie haben natürlich auch die Kehrseite.
Ja, aber die sehe ich ja nicht bloß auf der Wiesn. Die sehe ich bei Fußballstadien, wenn sie sich verprügeln, anstatt ein schönes Spiel zu genießen. Die sehe ich bei Popkonzerten, wenn sie sich prügeln, weil sie keine Karten mehr kriegen, keine Ahnung. Da sehe ich ja auch Kehrseiten. Mhm. Aber wenn es um dieses Thema Alkohol geht, dieses Bier ist was ganz Hochwertiges. Und ich nehme 3, 4 Schluck, dann mehr vertrage ich dann eh nicht mehr. Aber ich genieße das dann. Ich meine, das Leben genießen. Ich meine, wir lassen uns ja Weihnachten jetzt ja gutes Essen genießen. Obwohl der Doktor sagt, zu viel Cholesterin und so weiter. Wir essen es aber, weil wir das Fest feiern. Und Menschen, die Feste feiern, das haben wir lieber wie andere.
Sie haben ja nicht nur auf der Wiesn ausgeholfen, waren auch bei der Weinlese dabei oder freiwilliger bei der Fußball-WM.
Ah, das ist schön.
Das glaube ich gerade in München, ne?
Ja, das war schön. Ja, es war 2006 und ich habe mir gedacht, ich habe keine Zeit, dass ich mich da um WM-Karten bewirbe und so. Dann schaue ich halt, dass ich da ein bisschen mitarbeiten kann. Vielleicht komme ich dann so in der Spur rein. Und genauso ist es geworden. Ich bin, weil ich einen Taxischein hatte, habe mich beworben für den Bereich Transport und Verkehr. Weil vielleicht können Sie es brauchen. Aber das war ja in dem Fall nicht notwendig, dass man die Personenbeförderungslizenz dafür braucht. Aber der Pfarrer, der hat es interessiert. Und dann habe ich da diesen Englischtest gemacht. Und dann bin ich in der Leitung vom Bereich Transport und Verkehr reingekommen. Ich habe 200 Fahrer betreut und eingeteilt, die während den 6 Wochen in München haben fahren müssen. Und ich selber habe halt da mein Auto gehabt. Und dieses Auto hatte die Akkreditierung für die Allianz Arena. Und so habe ich dann in München alle Spiele sehen können, obwohl ich keine Akkreditierung hatte. Aber im Auto bin ich in die Tiefgarage gekommen und den Weg von der Tiefgarage ins Stadion, den habe ich gewusst.
Wen haben Sie gesehen und wen haben Sie gefahren?
Ah ja, der ganz toll war. Ich durfte als Anerkennung, weil ich so fleißig war, ich durfte am Eröffnungsspieltag in dem Blattertross mitfahren. Blattertross hieß, das waren 20 Autos vom Hotel Bayerischer Hof weg. Und ich habe ein Auto davon gefahren mit zwei Typen halt von der FIFA. Aber das Schöne war das Fahren mit Polizeibegleitung, mit den grünen Minas, die den Weg da absperren vom Bayerischen Hof in die Allianz Arena. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer sind es, vielleicht 10 Kilometer oder was. Aber mit 120 durch die Stadt fahren, ohne geblitzt zu werden. Oder geblitzt zu werden, aber du kriegst keinen Strafzettel. Das ist Adrenalin pur, ja. Das war cool. Ja, da war ich schon stolz. Na, da haben sie mich schon glücklich gemacht.
Und haben Sie den einen oder anderen, der von der FIFA da hinten bei Ihnen im Auto saß, gefragt, ob er nicht vielleicht auch gleich beichten will? Oder?
Nein, das war absolutes No-Go. Kein Gespräch der Fahrer mit den Gästen. Das haben sie uns bei der Einweisung schon alles gegeben. Ich bin ja für den nur ein Null, der hinter dem Steuer sitzt. Und da ist ein Typ, der bei der FIFA-Entscheidungskommission da drin ist. Das interessiert er keinen. Aber wir haben ja ganz einfache Leute gefahren und da war es dann schon lustiger.
Sie haben jetzt den Taxischein angesprochen. Den haben Sie als Student gemacht. Da sind Sie Taxi gefahren. Den Sie bis heute angeblich immer verlängern,
Ihren Taxischein. Heuer im Frühjahr habe ich das wieder verlängert für 5 Jahre. Den habe ich bis 2029. Das könnte dann mein Pensionierungsjahr sein. Und ich habe gesagt, ich möchte unbedingt mit diesem gelben Schein in Pension gehen. Der war nämlich für mich immer Rückversicherung, dass wenn mich die Kirche wirklich mehr rausschmeißt, ich habe einen Job.
Dann hätten Sie die Seelsorge auf 4 Rädern weitergemacht.
Ja, ich habe mir so ein englisches Taxi gekauft mit dieser Glaswand dazwischen. Da habe ich am fahrenden Beichtstuhl. Nein, war ja so ein Beichtstuhl.
Und das muss man noch sagen, Ihr Geld, was Sie verdient haben auf der Wiesn, das haben Sie immer gespendet.
Ja, weil ich habe ja gut verdient. Ich habe es nicht wegen dem Geld gemacht und mir hat meine Bedienung danach gesagt, wir hätten ja kein Verständnis gehabt, wenn du das Geld auch noch eingesackt hättest. Sie haben es dann in der Zeitung gelesen, in der Süddeutschen Stanz, dass ich gesagt habe, ich mache es nicht wegen dem Geld. Das Geld kriegt die Lotte Latrousse in der Elfenbeinküste für ihr Centre d'Espoir, ihr Zentrum der Hoffnung mitten in den Slums. Und seitdem bin ich ja mit der Lotte eng befreundet und das war mir wichtig zu wissen, für wen tue ich das. Es gibt eine schöne Geschichte aus den Chassidim, wo der Nachtwächter den Rabbiner fragt, nachdem der ihn gefragt hat, für wen geht er? Und hat er gesagt, ja, für die Stadt hier, wenn es brennt und so weiter in der Dunkelheit. Und dann fragt der Nachtwächter, für wen gehst du? Und ich finde, das müssen wir uns alle fragen. Das müssen wir uns als Pfarrer fragen, nicht nur an Weihnachten. Das müssen wir fragen in unserem Leben, als Väter, als Mütter. Das müssen wir uns in unserem Beruf fragen, für wen tue ich das? Und vielleicht einmal lernen, so aus der Sicht Gottes mein Leben zu sehen und auch die eine oder andere Antwort zu geben.
Und bei dem Durst, den die Wiesnbesucher haben und der Feierlaune, kommt wahrscheinlich auch einiges zusammen.
Ne? Ja, sehr viel. Vor allem, es war ja nicht nur das, was ich verdient habe und das Trinkgeld. Es haben sehr viele Leute angeschlossen. Ich habe dann auch vor mir Leute gehabt, die gesagt haben, wir verzichten heuer auf eine Weihnachtsfeier, wir wollen das Geld ihrem Projekt zufließen lassen. Und da ist ein riesen Spendenwerk geworden und ich habe allein mit dem Geld, was ich der Lotti habe schicken können, habe ich mitfinanzieren können ein eigenes Sterbehaus für AIDS-kranke Jugendliche. Und dieses Gefühl, dass du das gemacht hast, das ist das Befriedigendste, glaube ich, was es gibt auf der Welt.
Wo kommt Ihre Eigenschaft her, Klartext zu sprechen? Wurde Ihnen die ein Stück weit in die Wiege gelegt?
Ja, mit Sicherheit. Vor allem war das bei uns zu Hause wichtig. Verlogenheit hat nicht nur kurze Beine, sondern die lässt dich umfallen. Lügen, das war nie möglich gewesen. Verdruckt sein, ist kein Weg. Sondern Wahrheit, hat mein Vater immer gesagt, die Wahrheit verdient es, an- und ausgesprochen zu werden. Und es geht ja nicht darum, sich über den anderen zu erheben. Mein Vater hat mir immer gesagt, er war ja jeden Sonntag in meiner Kirche, bis er eben 2001 starb. Und er hat mir immer gesagt, ich werde dich ein Leben lang kritisieren. Und wenn ich 100 bin und du, wirst dann sein, 75 oder was, ich werde dich immer noch kritisieren. Und ich werde es nicht tun, weil ich mich über dich erheben möchte. Ich möchte es nicht tun, weil ich dir schaden möchte, sondern um dir einen Vorsprung zu liefern, um dir einen Fortschritt zu ermöglichen, damit es dir besser geht. Und das ist Kritik. Er hat mir dann gesagt, Theater kriegt auch mal eine gute Kritik. Und ich werde auch eine gute Kritik geben. Aber auch wenn ich die negativ kritisiere, dann nicht, um dich zu verletzen, sondern um dich weiterzubringen.
Also hat er Sie gut im Blick gehabt. Ich höre da ein Stück weit auch raus, da waren die Eltern auch stolz auf Sie.
Mit Sicherheit. Aber man hätte nie den Stolz auf Plakatwänden vor sich hergetragen. Ich habe das eigentlich immer Dritte dann immer erfahren. Zum Beispiel nach dem Tod von meiner Mutter, von Angehörigen von uns, wie meine Mama, ich war ja nach dem Abitur auch hier bei den Kapuziner, wie meine Mama immer ehrfurchtsvoll das erzählt hat, gell, dass ich jetzt da mit der Mönchskutte unterwegs bin und dass sie sich das gar nicht auszusprechen traut, dass ihr Bub jetzt da im Kloster ist.
Hat Ihnen Ihre Eigenschaft, Klartext zu sprechen, auch manchmal Ärger eingebracht?
Ja, sicher, weil man verhaspelt sie ja manchmal. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass jetzt hier bei dem Gespräch nicht passiert ist, aber manchmal ist die Zunge jetzt schneller als der Verstand und das Herz miteinander. Man beugt sich manchmal zu weit hinaus, man findet mal an den richtigen Ton, man ist manchmal zu direkt. Ja, mit der Gefahr muss ich leben. Mit der Gefahr müssen aber andere leben, muss ein Politiker leben. Wir sehen es doch jetzt, wie sehr alle jetzt darauf achten, welchen Fehler macht der Merz, dass er dann doch nicht gewählt wird und so weiter. Gell? Wie Aasgeier sitzen sie da hinter den Gebüschen. Gell? Das ist so. Gell? Ricarda Lang hat es bei der Karin Mioska in der Talkshow gesagt, sie redet jetzt viel befreiter, weil sie nicht mehr so unter Beobachtung steht. Das ist natürlich so, ja.
Das verändert natürlich auch was in der Debatte und im öffentlichen Diskurs. Waren Sie jemand oder sind Sie jemand, der, wenn er sich zu weit aus dem Fenster gelehnt hat, auch gut sagen kann, du, ich bin übers Ziel hinausgeschossen?
Absolut. Nichts. Entschuldigen ist das Allerwichtigste. Hat bei uns daheim immer dazu gehört. Also wenn ich das nicht mehr kann, dass ich sage, entschuldige, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Und zwar nicht nur nach oben, sondern nach unten entschuldigen. Also bei meinen einfachsten Mitarbeitern kann ich hingehen. Da fehlt mir kein Zacken aus der Krone, dass ich sage, das war voll falsch von mir.
Ganz anderes Thema. Im Herbst wurde bei Ihnen eine Netzhautablösung festgestellt und durch eine Notoperation konnten die Ärzte Ihr Augenlicht retten. Wie geht's Ihnen heute?
Perfekt, 100%. Ich kann manche Dinge lesen ohne Brille, wo ich vorher eine Brille gebraucht habe. Ich weiß auch nicht, wie das ist. Nein, es geht mir einwandfrei. Und ich bin so glücklich darüber, dass in diesem Land, hier in dieser Atmosphäre leben, der vor sowas möglich ist, wo es diese Absicherung gibt, wo es diese Kompetenz gibt, wo es diese Leute gibt, die sowas machen. Und das hat mich eigentlich so an der ganzen Sache schockiert, dass ich nach zwei Tagen nach der OP nach Hause bin und dann sehe ich schon wieder diese Bilder aus diesem Ukraine-Krieg, diese Zerstörung. Es ist derselbe Mensch, der auf der einen Seite heilt und auf der anderen Seite so viel Unheil anrichtet. Diese Zerrissenheit, die es reißt mich schier auseinander.
Sie hat auch bewegt, wie schnell das Leben sich vom einen Moment auf den anderen verändern kann.
Ja, drum lebe jetzt, für später ist gesorgt, schreibe vielen Leuten in die Bücher rein. Den Moment leben, unbedingt. Das sind keine Sprüche, gell? Carpe diem und so weiter. Jeden Tag so leben, als wäre es wirklich ein Festtag und es wäre vielleicht der letzte Tag. So leben, dass du morgen bereit bist, deine Koffer zu packen und zu gehen.
Sie sagen ja auch, wenn es richtig ist, die größte Sünde ist, das Leben nicht zu leben.
Das ungelebte Leben ist die allergrößte Sünde. Was habe ich mir schon gedacht, wenn ich kranke Sterbende besucht habe und wenn die da mir erzählen, was da alles noch gern gemacht hätten, da waren keine Luxuswünsche dabei. Das war vielleicht mal doch der eine oder andere Besuch bei den Kindern und Enkelkindern mehr. Vielleicht mal mit den Enkelkindern ins Fußballstadion gehen oder was oder hin. Und ich denke mir immer wieder, du armer Hund, warum hast du das nicht gemacht? Jetzt hast du die Zeit. Wie heißt der schöne Satz? Für gute Erinnerungen musst du jetzt sorgen.
Wenn wir zurück zu Weihnachten kommen und zu Ihrem Buch. Sie haben uns schon viel erzählt, wie Ihr Weihnachten aussieht. Auf welche Momente freuen Sie sich ganz besonders? Und was sind so für Sie die schönsten Momente?
Mit den Leuten am Ende der Christmette Stille Nacht zu singen. Da wird alles eins. Und ich würde so gern diesen Klang in die ganze Welt hinaustragen. So, das ist für mich wirklich der Inbegriff der Gottesgeburt, dass Menschen so nahe beisammen sind. Da bin ich der glücklichste Mensch der Welt.
Und ja, auf diesen Moment freuen sich ganz viele von uns auch im Weihnachtsgottesdienst. Vielen Dank, dass Sie mein Gast waren und frohe Weihnachten.
Gern und ebenso allen Hörern auch frohe Weihnachten.
SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.